Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Vor 70 Jahren sind in den USA die fast 1000 Seiten starken Bände zum autoritären Charakter erschienen, verfasst von Theodor W. Adorno und einigen anderen Psychologinnen und Sozialwissenschaftlern. In den USA war die erste Auflage nach wenigen Wochen vergriffen. In Deutschland blieb das große Echo auf die übersetzten Teile zwar erstmal aus, in den Folgejahrzehnten stieß die Studie aber auf riesengroße Resonanz in verschiedenen Disziplinen und sogar über Kontinente hinweg. Und auch heute erlebt die Beschäftigung mit der Studie und der Frage, warum Menschen Autoritarismus und Antisemitismus eigentlich zuneigen, eine neue Blüte. Besorgniserregender Anlass dabei natürlich der gegenwärtige Aufstieg des Rechtspopulismus in den westlichen Demokratien. Hier bei mir im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Eva-Maria Ziege, Professorin für politische Soziologie in Bayreuth. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin.
Frau Ziege, Sie haben gerade im Deutschen bislang unveröffentlichte Texte von Adorno übersetzt und kommentiert. Anfang September wird das Buch erscheinen. Und besonders interessant sind dabei Adornos sogenannte Bemerkungen zu The Authoritarian Personality, also zur autoritären Persönlichkeit von 1947. Was ist das für ein Text?
Das ist ein Text, den Adorno Ende 1947 schrieb, als die Studien über den autoritären Charakter praktisch abgeschlossen waren, bis auf die Redaktion, die sich dann noch 1948 hinzog. Er hatte die Idee, ein Schlusskapitel zu diesem Buch zu schreiben, das aus sehr vielen unterschiedlichen Teilen stand von verschiedenen Autoren, die eigentlich auch nicht miteinander harmonisiert wurden und die ganz unterschiedliche Ansätze, Überlegungen und auch Hintergründe in die Arbeit einbrachten. Amerikaner, die Psychologen waren und in Berkeley sozialisiert worden waren. Dann eine galizische Jüdin, die aus Wien kam, die sehr beeinflusst war, unter anderem vom Positivismus des Wiener Kreises. Also ein ganz disparates Feld von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit sehr unterschiedlichen theoretischen Hintergründen, aber zum Teil auch ohne gesellschaftstheoretische Ambitionen. Und dazu kam dann also Adorno, der quintessentielle deutsche Philosoph, der sich in der Sozialforschung bewähren musste und mit diesem Team gemeinsam dieses Buch geschrieben hatte. Und er versuchte in diesem Abschlusskapitel diese verschiedenen Stränge, auch die Schichten eines in dem Buch selber dokumentierten Arbeitsprozesses auf einen Punkt zu bringen, gewissermaßen zu synthetisieren, aber aus seiner Perspektive, die eben eine spezifische Perspektive nur in diesem Gesamtwerk war. Und das war auch der Grund, weshalb dieser Text dann letztlich in dieser Form in dem Buch nicht so übernommen wurde.
Besonders spannend, das haben Sie gerade schon angedeutet, also dass Adorno in diesem Text die Studien zum autoritären Charakter gewissermaßen einbettet in die kritische Gesellschaftstheorie, die er gemeinsam mit Max Horkheimer zum Beispiel in der berühmten Dialektik der Aufklärung umrissen hatte. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Studien zum autoritären Charakter eben oftmals dafür kritisiert wurden und werden, dass ihnen genau dieser gesellschaftstheoretische Unterbau fehle. Deshalb also besonders interessant dieser Text, und das müssen Sie uns jetzt ein bisschen näher erläutern. Inwiefern deutet denn Adorno diese autoritäre Persönlichkeit also nicht nur individualpsychologisch hier, sondern eben als Symptom einer spätmodernen Gesellschaft?
Naja, also die Frage ist ja, was ist der autoritäre Charakter eigentlich? Und die These wäre zu sagen, in der hochindustrialisierten Gesellschaft hat sich ein bestimmter Typus des Individuums herausgebildet, so wie im Liberalismus des 19. Jahrhunderts der Unternehmertypus, also der kreative, in die Gesellschaft hinausstrebende Homo economicus aktiv wird. So ändert sich dies unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus im 20. Jahrhundert, in dem dann die Standardisierung der Warenwelt, mit der man es zu tun hat, und der Konformismus auch, der erwartet wird, um in der ökonomischen Arbeitswelt sich behaupten zu können, das Individuum prägt. Also eine materialistische Grundannahme, die davon ausgeht, dass es eine ökonomische Basis gibt, die sich auf die Psyche des Menschen auswirkt. Und das ist auch der Brückenschlag zwischen Individual- und Sozialpsychologie. Also die Annahme, dass eben nicht nur wie bei Freud es gewissermaßen anthropologische Konstanten Konstanten sind, die im Individuum existieren, obwohl Adorno durchaus also von bestimmten Grundanlagen des Menschen ausgeht, sondern eben auch gleichzeitig eine Prägung erfolgt durch die materiellen Bedingungen, unter denen die Menschen produzieren und sich reproduzieren.
Und das könnten wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, was er denn damit meint. Also er schreibt zum Beispiel an einer Stelle, die moderne antisemitische Ideologie sei ein Gegenmittel für die Leiden, die die rationale Zivilisation erzeugt und den autoritären Charakter mitsamt aller seiner Vorurteile, auch der antisemitischen, die führte an anderer Stelle auf die gesellschaftliche Totalität und die Struktur des Wirtschaftssystems zurück. Und was meint er da genau? Also was sind das für gesellschaftliche Erfahrungen, die ihm da vor Auge stehen und die eben für ausschlaggebend für diese Neigungen hält.
Ja, das ist natürlich eine monumentale These, die ja dann so allgemein ist, dass man sich fragen kann, was versteht man dann überhaupt noch an diesen Phänomenen, wenn man mit ihr konfrontiert ist. Aber die Grundannahme ist tatsächlich, dass er denkt, die Menschen leben in der modernen Gesellschaft in einer zutiefst entfremdeten Situation der Erfahrungslosigkeit, die gewissermaßen kompensiert wird durch eine Pseudo-Erfahrungswelt, also die Warenwelt, die Dingwelt, in der wir uns durch Konsum oder leere Vergnügungen die Möglichkeit verschaffen, ja, einen Genuss einzuhandeln, der aber doch nur ein konformistisch standardisiert produzierter ist, der letztlich ein Entfremdeter ist.
Also könnte man sagen, weder die Arbeit macht uns glücklich und zufrieden, in vielen Fällen zumindest, noch das, was uns dann im Konsum versprochen wird. Das funktioniert nicht sozusagen.
Ja, die Arbeit ist entfremdete Arbeit, denn sie ist Lohnarbeit und sie hat sich auch nochmal verändert in der Zeit des Monopolkapitalismus. Also sie wird sozusagen immer stärker dem Individuum entrissen, das nur noch Anhängsel der Maschine ist. Das ist so eine Formulierung des Anhängsels, die man sehr oft bei Adorno findet. So schlägt sich das in der Psyche des Menschen nieder, der gewissermaßen seiner eigenen Entfahrung entfremdet ist und einen Ausweg sucht in dem, was Adorno Pseudo-Individualität oder auch Scheinspontaneität nennt. Dieser Prozess, der führt im Individuum dazu, dass es sich versucht, eine Scheinindividualität zu schaffen und sich in idiosynkratische Regungen versucht zu flüchten, die ihm gewissermaßen suggerieren, es habe eine Individualität, also sozusagen Individualismus statt Individualität.
Und dann spricht er von der Wut gegen die Zivilisation, die verbunden ist mit einem Gefühl, betrogen zu werden von eben dieser modernen Gesellschaft. Aus heutiger Perspektive stellt sich natürlich sofort die Frage, werden diese Erfahrungen, die Adorno da eben mit diesen Begrifflichkeiten zum Beispiel der Entfremdung, der Unterdrückung umkreist, werden diese Erfahrungen in unserer heutigen Gesellschaft unter diesen neuen Vorzeichen auch der Digitalisierung, der Entindustrialisierung und so, werden die immer noch gemacht? Werden die so ähnlich gemacht? Wie handfest ist also der Aktualitätsbezug dieser Texte?
Ja, diese These der Wut gegen die Zivilisation, das bezieht sich ja zurück auf Freud und das Freuds Unbehagen in der Kultur. Und das Unbehagen in der Kultur besteht ja darin, dass die Menschen Triebe unterdrücken müssen, um Kultur zu haben. Und Freud nimmt an, dass diese ständige Unterdrückung auch irrational, also dieser irrationalen Triebe, die uns alle ausmachen, ohnehin zu Wut führt und zur Auflehnung und irgendwann brechen sich diese Triebe Bahn. Adorno verwendet diesen Gedanken, um zu zeigen, dass es gewissermaßen unausweichlich ist, dass die Destruktivität, die Aggression sich immer wieder Bahn brechen wird in einem Verhalten zu den Zumutungen der Zivilisation, also eben der entfremdeten Welt. Das ist ein Gedanke, den er schon früh entwickelt, also schon in den 30er Jahren in einem sehr kontroversen Aufsatz über den Jazz. Da kann man eigentlich diese Theorie des autoritären Charakters schon im Kleinen entwickelt finden, mit der Scheinspontaneität, mit einer manipulierten, angedrehten Form des Daseins, die Individualität nur suggeriert, Freiheit, aber eigentlich eine Selbstsabotage von Freiheit ist, weil sie sich nur an die Warenwelt anpasst und in standardisierten, konformistischen Formen funktioniert. Nun könnte man natürlich sagen heute, dass dieser Prozess viel weiter fortgeschritten ist, dass aber Adorno Adorno, der ja ein avantgardistischer Denker ist, bestimmte Ansätze in der modernen Welt der Technik erkannt hat, die heute erst ein Ausmaß erreicht haben, dass er sich also ja so gar nicht vorstellen konnte.
Könnten Sie da ein Beispiel geben für diese technischen Entwicklungen, die heute vielleicht eine ganz andere Blüte, eine ganz andere Zuspitzung nochmal gefunden haben als damals?
Naja, wenn man jetzt an das Smartphone denkt, das ist vielleicht eines der naheliegendsten Beispiele, in dem der Umgang mit der Maschine, also tatsächlich das Individuum, könnte man sagen, zum Anhängsel der Maschine wird. Die ganze Digitalisierung, das ist natürlich ein Beispiel, mit dem man arbeiten könnte. Und ein Beispiel, an dem man sehen kann, dass man es so beschreiben könnte, wie Adorno es tut, nämlich mit dem Erfahrungsverlust in der Moderne, dass die digitale Welt dem Menschen Erfahrung suggeriert, aber gleichzeitig ja auch entzieht, dadurch, dass eben man sich in dieser künstlichen Welt bewegt.
Nun ist Adorno natürlich nicht gerade berühmt für seinen Optimismus, aber selbst er hegt wenigstens leise Hoffnungen auf eine bessere Gesellschaft. Und das ist auch eine interessante Dimension in diesem Text, die scheint da auf. Und diese bessere Gesellschaft, die wäre eine, in der alle mündig wären, schreibt er. Was stellt er sich denn unter Mündigkeit vor?
Naja, also er ist ein Denker, der letztlich also diese Anteile von Rationalität und Irrationalität im Individuum sieht. Immer vor dem Hintergrund der Psychoanalyse, der aber der Meinung ist, dass eben die Rationalität, die Vernunft, die Auseinandersetzung des Individuums auch mit sich selbst, mit den eigenen irrationalen Anteilen des je Einzelnen, also die ständige Arbeit gewissermaßen der Vernunft, das stetige Bemühen im eigenen Denken, die Anstrengung des Denkens, etwas, also der Weg sein muss zur Überwindung der eigenen Unmündigkeit. Er ist der Meinung, dass das durchaus eine, ja, also Hoffnung geht vielleicht sehr weit. Es ist sehr verhalten in den Bemerkungen, in denen er das ja gegen Ende des Textes thematisiert. Aber es gibt andererseits eben diese Möglichkeit der eigenen kritischen Selbstreflexion. Und das ist dieser Anteil, den er hat, der eben gegen dieses oft sehr dunkle, gegen diese sehr dunkle Gegenwartsdiagnose aufgewogen werden kann.
Sagt er denn auch was oder können Sie etwas über die gesellschaftlichen Voraussetzungen von so einer mündigen Gesellschaft sagen?
Das liegt dann so weit in der Ferne, dass er sich darauf kaum einlässt. Das wäre ja die nicht entfremdete Realität einer utopischen Gesellschaft, in der andere Bedingungen der menschlichen Produktion und Reproduktion herrschen würden. So weit geht er nicht. Darauf lässt er sich an sehr, sehr wenigen Stellen ein. Man kann es in den Vorträgen und auch kleineren Texten in den 50er und 60er Jahren immer wieder finden, also vor allem, wenn er frei spricht, dass er durchaus meint, dass also diese Anstrengung im Denken, diese Arbeit an der eigenen Mündigkeit als sozusagen stetig zu erneuerndes Projekt stattfinden muss, dass das tatsächlich etwas bewirken kann. Aber ausgeklammert ist da gewissermaßen schon die eigentlich fundamentale Kritik an der kapitalistischen Welt. Also mehr sozusagen eine Resignation, die sagen würde, ja, der Totalitarismus ist das Schlimmste, die totalitäre Diktatur. Ein demokratischer Kapitalismus ist dem vorzuziehen. Und innerhalb dieser demokratischen Welt kann man sozusagen eine Möglichkeit finden, diese irrationale Destruktivität im Zaum zu halten. Aber gleichzeitig ist das wiederum grundiert durch diese grundlegende Kapitalismuskritik, die ja angelegt ist in dem, was Sie eben sagten, also dass der autoritäre Charakter auch in Verbindung mit dem Antisemitismus etwas ist, was letztlich also bedingt ist durch die kapitalistischen Strukturen der Gegenwart und eben diese spezifischen, diese modernen Strukturen, die das 20. Jahrhundert und nicht mehr das 19. Jahrhundert kennzeichnen.
Abschließend gefragt, Frau Ziege, Adorno hat sich sowohl intellektuell, aber auch praktisch für Bildungsprogramme stark gemacht. Bildung als Mittel gegen das Erstarken des Autoritarismus in Anschlag gebracht. Vielleicht auch mit der Hoffnung verbunden auf so etwas wie die Erziehung zur Mündigkeit. Sollte Bildung auch heute unsere erste Losung sein?
Bildung ist notwendig. Das war ja auch das Anliegen dieser Studien zum autoritären Charakter, die ja geschrieben wurden im Rahmen eines ganzen Programms von Studien in den USA in Verbindung mit einer zivilgesellschaftlichen Organisation, der es um anwendungsorientierte Programme ging. Also wie kann man den Antisemitismus bekämpfen, war letztlich die Frage, die dahinter stand. Und die Frage wurde dann eben im Lauf der Arbeit auf den autoritären Charakter ausgeweitet. Das gilt natürlich auch heute. Also das Erziehungsarbeit, das Bildungsarbeit ein notwendiger Weg sein muss, eine stetige kritische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, in den Bildungsinstitutionen mit diesen Fragen. Und Adorno hat ja in den 50er und 60er Jahren in der Bundesrepublik eine Schlüsselrolle eingenommen in der Beschäftigung mit dieser Frage, immer wieder die Thematik aufgegriffen, auch vor Lehrern, vor Multiplikatoren der Erwachsenenbildung, in universitären Zusammenhängen sich immer wieder bemüht, diese Thematik stark zu machen und ja eine Vermittlung eben dieses einerseits ja sehr spezifischen philosophischen Ansatzes, den er hat, mit den Erfordernissen einer demokratischen Öffentlichkeit zu verbinden. Und dadurch ist er eben auch sehr bekannt geworden, weil das ein sehr ungewöhnlicher, also vor allem für heutige Zeit ungewöhnlicher Ansatz war, in dem eben diese Verbindung von Philosophie und von Sozialwissenschaft, auch empirischer Sozialwissenschaft, den Hintergrund bilden konnte.
Herzlichen Dank, Eva-Maria Ziege, für das spannende Gespräch. Und wer diese erstmals übersetzten Texte von Adorno nun auch selbst lesen möchte, muss sich nur noch ein bisschen gedulden. Anfang September erscheinen sie bei Suhrkamp.